Ich kann immer nicht so gut übers Was sprechen. Also dieses in 10 Jahren, ob jetzt KI wichtig ist, ob dieses Format wichtig ist. Ich glaube, das ist scheißegal. Ich glaube, auch Format-Brainstormings sind egal, weil die Formate, die es in 10 Jahren braucht, sind wieder komplett andere.
Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern.
Wie funktionieren Medienunternehmen eigentlich in der Zukunft? Klingt erstmal theoretisch, aber vieles verändert sich. Technologie, Konsumverhalten und. Wie schafft es ein Medienunternehmen, sich schnell, agil, attraktiv und am besten auch noch smart aufzustellen? Das schaue ich mir heute sehr plastisch mit Martin Wiens an. Und damit hello bei den Innovation Minutes. Ich bin's wieder, deine Host Sabrina Harper. Und heute wird ausgerümpelt. Und zwar mit traditionellen konservativen Methoden. Muss die Chefredaktion eigentlich wirklich alles entscheiden? Und wie kompetent eigentlich in Schlusskorrektur, Social Media, Podcasting und Rechnungswesen sein? Martin sagt, das ist ganz unnötig. Eine Chefredaktion kann nämlich auch anders funktionieren. Er ist Co-Founder der Neuen Narrative und lebt dort eine selbstorganisierte Redaktion. Was das heißt, wie er über Rechnungen und den Podcast entscheidet. Und am Ende geht's natürlich auch um die Verantwortung. Wer trägt die denn letzten Endes? Darüber spreche ich jetzt mit Martin Wiens zum Thema: Wie stellt sich eigentlich ein modernes Medienunternehmen auf? Martin, so schön, dass du Zeit gefunden hast, mich zu besuchen hier im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
Du bist ja der Überzeugung, dass der Aufbau eines Medienhauses sich wirklich, tatsächlich, also in der Praxis verändern muss, weil sonst ist schwierig mit der Zukunft. Warum das?
Ich glaube, man kann diese Geschichte aus mehreren Perspektiven erzählen. Ich würde mal zwei Angebote machen. Also das eine ist, dass ja die Beobachtung ist seit Jahren, Jahrzehnten, dass diese Medienwelt sich zerstückelt, segmentiert, es alles komplexer wird, neue Player kommen dazu, ist es einfach unfassbar wild. Und man muss als Medienhaus eben da drinnen Platz finden und sich ständig neu erfinden, neue Plätze finden, sich vielleicht intern auch mit segmentieren mit dieser neuen Umgebung. Und das ist meine erste Geschichte. Ich glaube, dafür gibt es einfach bessere organisationale Frameworks als das, was ich in Medienorganisationen heute beobachten kann, was sehr klassisch, hierarchisch, alte Produktionsbedingungen von vor Jahrzehnten quasi ist. Das ist so eine Geschichte. Ich glaube, mir werden 5 einfallen. Eine zweite Geschichte erzähle ich vielleicht noch, ist einfach die, dass meine Beobachtung ist, dass diese Anzugskraft von Medienhäusern, von Medien insgesamt unter diesen sogenannten jungen Leuten zumindest nicht mehr selbstverständlich ist. Also ich sehe schon noch, es sind unfassbar kluge, nette Leute, die in die Medien reingehen. Manchmal frage ich mich, warum? Und ich weiß ganz genau, warum die sich das antun, weil ich das auch unbedingt will und es natürlich nichts Spannenderes und Wertvolleres gibt. Und gleichzeitig ist aber dieser Anspruch oder dieses Normal so ein bisschen am Bröckeln, habe ich das Gefühl. Und das Zweite ist halt so der Wettbewerb um kluge, nette, junge Menschen ein bisschen kompetitiver. Und ich denke einfach, dass es anzugsstärkere Organisationen gibt, als die, die sich da in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Und auch da, glaube ich, dann wieder ein ganz anderes Grundframework der Organisation würde gut tun oder könnte ein Faktor sein, um dem zu begegnen. Also einfach vielleicht eine lebenswertere Umgebung innerhalb der Organisation zu schaffen, was auch immer das dann ist. Ne, können wir vielleicht ins Detail gehen. Aber das wären so meine zwei Geschichten und das wäre so mein Warum.
Also wenn du von Organisation sprichst, um da mal noch kurz in der Theorie zu bleiben, dann meinst du einfach diesen klassischen Aufbau, vertikal, horizontal, Stabsstelle, was es da so gibt in der Literatur, oder? Davon sprichst du eigentlich, wenn du meinst klassische Organisation.
Ja, und vielleicht sage ich noch einen Satz dazu, das ist ein bisschen frech und auch ein bisschen polemisch und ich glaube aber, dass da eine Wahrheit drin ist, dass einfach Organisationen geschaffen wurden in den letzten Jahrzehnten, die sehr, sehr gut da drin sind, das Neue zu verhindern. Also strukturell Barrieren aufzubauen für diese, und ich habe ein sehr positives Menschenbild, für diese klugen, netten Menschen, die eigentlich Verantwortung übernehmen wollen, das verändern wollen, das auch können, weil die sind sehr klug und nett. Und diese Organisationen sind sehr, sehr gut da drin, das unwahrscheinlich zu machen. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen theoretisch. Aber was mich einfach interessiert, ist nicht viel, sondern eine organisationale Umgebung, in der das ein bisschen wahrscheinlicher wird, dass einfach diese ganzen Menschen in ihren Stärken sich einbringen können und ihren Job machen können und nicht abgehalten werden. Nur das, also es ist sehr, sehr langweilig und basic, aber das ist das, was mich interessiert.
Aber auch sehr wichtig.
Sehr wichtig, ja.
Du hast gerade schon gesagt, es klingt sehr theoretisch. Hast du einfach mal so ein fiktives Beispiel, wie eine strukturelle Hürde entsteht für kluge, nette, engagierte Menschen, die sich da einbringen wollen für was Modernes?
Naja, ich glaube einerseits, dass Bestandsstrukturen sehr, sehr stark sind. Und man zum Beispiel, wenn man was Neues startet, eine neue Entität, ein neues Vertical, ein neues Produkt, dass man das sehr, sehr gut schützen muss von diesen, und das klingt so mystisch, wie Zauberei, von diesen Bestandsstrukturen. Aber das ist so eins, und ich kann auch ein konkreter werden, dann gehen wir aber eher auf so eine Mikroorganisationsebene. Lass uns mal so eine Position wie Chefredakteurin anschauen, ganz konkret, mit aller Liebe der Welt, super kluge, nette Menschen, wie ich die kennengelernt habe. Aber was mich und was uns bei Neue Narrative interessiert, ist einfach die Beobachtung, dass es riesige Pakete, Verantwortungspakete in diesen klassischen Organisationen gibt. Das heißt, dass sehr, sehr viel Verantwortung bei sehr, sehr wenigen Personen gebündelt ist. Das ist das Grundprinzip dieser Organisation. Und wenn wir dann jetzt mal liebevoll auf diese Position Chefredakteurin schauen, dann wäre so eine Beobachtung von mir, dass da Verantwortlichkeiten drin liegen, wie manchmal Schnittstelle zum Verlag sein, Leitartikel schreiben, Feedback auf diese ganzen Artikel geben, Mentorin sein, vielleicht für irgendeine Ebene, manchmal noch rüberrufen, ey, der Social Media Teaser, der sitzt noch nicht richtig, neue Formate entwickeln, Podcast aufnehmen und haben, eigene Twitter-Kanäle eh befüllen. So ganz viel, ne? Und das variiert. Was einfach meine Frage ist, die mich interessiert, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Person in diesen ganzen Sachen, wo diese Person den Hut auf hat, am kompetentesten ist? Und das ist einfach, da gibt's so ein paar Leute und dann sollen die das bitte genauso weitermachen, wenn die in all diesen Sachen kompetenter sind als diese ganzen anderen klugen und netten Menschen in der Redaktion. Interessiert's mich nicht, ist fair, alles gut, einfach weitermachen. So, aber häufig ist es, glaube ich, so, dass es nicht kompetenzbasiert vergeben ist. Und das führt dann zu schlechten Entscheidungen, auch zu viel Erwartungsdruck auf dieser Position, die riesig ist. Und was ich einfach will, ist, hey, lass uns doch gucken, wie kriegen wir so eine, wir nennen das dann Kompetenzhierarchien, also wie kriegen wir die Leute in die Stärke, in die Kraft, Entscheidungen zu treffen, die in diesem Mini-Bereich am kompetentesten sind. Und das passiert aus meiner Sicht einfach nicht. Und das sorgt natürlich für Frust, das sorgt für Langsamkeit, das sorgt für schlechte Entscheidungen, das sorgt wiederum für Frust, das sorgt wiederum für Langsamkeit, für schlechte Entscheidungen. Und dann wird es noch wilder, als es sowieso schon ist. Und das wäre jetzt mal eben ein kleiner Ausschnitt eines Grundframeworks, was ich glaube, dass das nicht schneller und stärker macht, sondern ein bisschen bremst.
Let's break this cycle. Also wie, was mache ich jetzt? Also ich habe jetzt hier meinen Chefredakteur, meine Chefredakteurin und irgendwer soll ja die Verantwortung tragen. Irgendwen muss ich ja ins Büro zitieren können, wenn etwas nicht läuft und mir die Geschäftsführung oder die Gesellschafter im Nacken sitzen und Erklärungen wollen. Also was mache ich jetzt?
Also ich glaube, es gibt radikalere Ansätze und weniger radikale. Ich würde mal mit einem inkrementellen anfangen, weil der, glaube ich, die Geschichte besser fortsetzt, die ich gerade gestartet habe. Ich würde immer sagen, dass ich mich vielleicht als Chefredakteurin fragen kann, ob ich wirklich in all diesen Verantwortungspaketen, ob ich da Bock drauf habe, voll in meiner Kraft bin, ob dieses der berichtet direkt an den und der an den, ob das richtige Pattern ist oder ob ich sagen kann, ich kann mal vorsichtig anfangen, meine Position zu zerstückeln in kleinere Pakete, also das einfach zu verstehen, nicht Label Chefredakteur oder Label Ressortleiter, sondern hey, was mache ich hier, was für Verantwortungsbereiche habe ich, muss ich auch noch auf die Finanzen schauen und bin ich da drin vielleicht gar nicht gut? Und ich glaube dann, wenn man anfängt, modular Verantwortlichkeit zu denken, also nicht dieses super undurchsichtige Riesenpaket, sondern das mal aufzuschreiben, zu verstehen, wir nennen das dann in Rollen, das zu überführen, dann habe ich erstmal so ein modulares Framework an Verantwortlichkeiten. Und dann kann ich ganz vorsichtig, ganz inkrementell, ohne dass irgendwie meine formale Macht angegriffen wird, ja mal anfangen, so eine Rolle, ein kleines Verantwortungscluster, wo ich selber das Gefühl habe, oh, da habe ich ja eigentlich gar keinen Bock drauf, ich bin viel besser da drin und will das hier lieber machen, das mal abgeben an eine andere talentierte Person aus der Redaktion. Und vielleicht, wenn man ganz wild ist, darf dann auch diese Person direkt berichten an eine andere Person, insofern das denn nötig ist. Aber das wäre, glaube ich, innerhalb der Bestandsstruktur mal gesprochen, ein inkrementeller Ansatz, einfach diese große Riesenverantwortung, die auch intransparent ist, die wir auch sehen an diesen langen Stellenausschreibungen, die wir jeden Tag sehen, mit Itembatterien, die lang, 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 lang sind. Und ich frage mich immer, wie wollt ihr jemanden finden, der das alles kann? Not gonna happen, sondern ihr holt einen Menschen, der ein paar Sachen davon kann und der dann aber potenzialbasiert sich entwickeln muss in der Organisation. Das ist ja die Umkehrung. Und diese Verschiebung vorsichtig mit so ein paar Rollen anzustoßen, denke ich, ist schon auch in der Bestandsstruktur ganz gut möglich. Wenn man möchte.
Wenn man möchte, ja, da hast du noch was hinterhergeschoben.
Ja.
Ihr bei der neuen Narrative, ihr möchtet, ja, also ihr habt ein Magazin zu Wirtschaftsthemen, auch viele New Work-Themen sind da drin und ihr habt eine sogenannte selbstorganisierte Redaktion. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft es bei euch?
Die gute Überschrift ist immer, und jetzt wird's echt gemein gegen ChefredakteurInnen, das ist alles lieb gemeint, weil wenn die Struktur funktioniert für eine Organisation, bin ich auch echt nicht dogmatisch. Einfach weitermachen, es ist komplett fair. Was mich antreibt, ist die Beobachtung, dass es in vielen Medienorganisationen schlechter zu funktionieren scheint, über die letzten Jahre hinweg, und dann sollte man aktiv werden, weil es wahrscheinlich überlebensfähiger macht. Nun zu neuer Narrative, also da ist eigentlich das, was ich gerade angedeutet habe, so die sogenannte Rollenorganisation, unser Grundframework für die Selbstorganisation. Also Selbstorganisation heißt ja, zumindest nach meiner Definition, ist immer so ein Zielbild aus, es sind ganz viele wilde Körper in der Organisation, die aber gut aligned sind, also auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Darum geht's in Organisationen, also das ist wichtig. Aber diese wilden Körper können kompetenzbasiert Entscheidungen treffen. Also ich bin nur Werkstudierender, kenne mich aber mit Social Media einfach sehr, sehr gut aus und bin da vielleicht auch kompetenter als die Person, die 20 Jahre da ist, dann müsste man einfach wahrscheinlich machen, dass diese Person, auch ohne dass da reingeredet wird, einfach mal eine wichtige Entscheidung in dem Bereich treffen kann. Ne? Und das versuchen wir einfach über so eine Rollenorganisation abzubilden. Sprich, bei uns gibt es eben nicht diese klassischen Positionen, sondern wir gucken einfach ganz stark drauf, was brauchen wir an Verantwortlichkeiten, wo muss auch jemand verantwortlich sein, das hast du eben angedeutet, und schaffen dann dafür aber nicht Head of irgendwas Großes oder Chief Executive irgendwas und Chefin vom Chefin und diese ganzen weirden Konstrukte, sondern wir schaffen einfach was wir brauchen und bauen so eben eine Redaktion, die im besten Fall, in der besten Ausprägung, besser zu den Menschen passt, die da drin arbeiten. Und natürlich trotzdem Ergebnisse erzielen, weil auch darin ist die Selbstorganisation, das ist zumindest mein Glaubenssatz, stärker, also in Ergebnisse erzielen, als die klassische Struktur. Das muss beides zusammenkommen. Und ist jetzt schon eine lange Antwort, ich mache noch einen Mini-Nachtrag. Also wir haben einerseits eben dieses Neudenken von Verantwortlichkeit und haben andererseits einen sehr, sehr starken Prozess- und Riegelansatz. Also es gibt ja nicht mehr die eine Person, die sagt, da geht's lang und das machst du jetzt und jetzt hau ich auf den Tisch und so aber das braucht man ja. Man braucht Ausrichtung und Klarheit. Und wie kriegt man das hin? Und da glauben wir einfach ganz stark an eine Prozessebene. Also an feste Sprints, an feste Prozessschritte innerhalb eines Redaktionsprozesses oder Magazinerstellungsprozesses, wo die Erwartung ist, dass da das passiert. Und das ist hier zu einfach, aber so der Glaubenssatz wäre dann, der Prozess regelt das. Und das passiert natürlich nicht. Und es gibt natürlich kleine Reibereien. Aber als Grundinfrastruktur, Prozesse und Regeln bringen Klarheit statt dieser klassischen Hierarchie. Das ist das, was uns interessiert und was wir versuchen zu bauen.
Also in diesem Prozess spielt dann zum Beispiel auch Freigabe rein, also dass es in Freigabeschleifen geht oder sowas, oder ist es dann schon wieder zu hierarchisch?
Genau das, und das ist total spannend, dass du das ansprichst. So, das wirkt sehr, sehr hierarchisch, aber wir haben eine Hierarchie und wir wollen einfach das bestmögliche Produkt bauen mit den Leuten in ihrer Stärke. Und wir haben beispielsweise, kann ich ein konkretes Beispiel, eine Rolle, die Sparring heißt. Ein toller Name, in vielen Redaktionen findet sowas Ähnliches auch statt, eben in irgendeiner anderen Position versteckt. Wir haben am Anfang die Beobachtung gemacht in einem Retro-Meeting, also nach einem Magazin, okay, ist schon ganz gut, aber gerade bei den langen Stücken fehlt uns didaktisch ein bisschen Klarheit, Aufbau und Co., sondern teilweise wurbeln die so durch diese Welt und das hat uns dann natürlich richtig wütend gemacht und wir wollten das lösen. Und dann, sicherweise, arbeiten wir mit Rollen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht allen Leuten, die keine perfekte didaktische Klarheit hatten, sagen, ja, das ist nicht gut, sondern wir haben eine Rolle geschaffen und uns nämlich gefragt, was brauchen wir innerhalb dieses Prozesses, um wahrscheinlicher zu machen, dass wir gute Inhalte kriegen und haben dann diese Rolle Sparring eingeführt und eine Phase, einen Sprint in dem Prozess, Strukturierungsphase. Was da jetzt passiert und was diese Rolle für eine Verantwortlichkeit hat, ist nur, dass die sehr viel in bunten Kästen und Abläufen und Strukturen denken können muss, also sich für Grids und Pattern und so interessieren muss. Und in jedem Prozess muss zu jedem Text immer eine Phase sein, wo die Rolle Autorin mit der Rolle Sparring, bevor es so richtig ans Ausformulieren geht, bunte Kästen untereinander schiebt und so den didaktischen Aufbau festlegt. Und wie gesagt, wir wissen dann, und das ist dann die Komplexität des Menschen und ja auch das Schöne am Organisieren und die Ästhetik, danach wird dann geschrieben und dann ändert sich eh alles. Also manchmal, wir versuchen das nicht möglichst wenig ändern, weil wir vorher einen guten Schritt haben müssen. Aber dieser Grundsatz zu sagen, ey, okay, wir brauchen gerade für längere Stücke eine klarere Struktur, klarere Didaktik, dafür sorgen, dass alle Aussagen aufeinander einzahlen, insgesamt ein klares Ergebnis bringen, dass aller Quatsch rauskommt, den man halt drin haben will, aber der für die Gesamtaussage nicht wichtig ist. Und da haben wir einfach so ein paar Leute, die da richtig gut drin sind. Und dann dachten wir, hey, gehen wir die mit in den Prozess, nur mit dieser Verantwortlichkeit, die nur in diesen 2 Wochen innerhalb des Prozesses aktiv in der Rolle. Und da wird halt dann ganz viel Struktur gebaut. Und das ist mal so ein Beispiel. Das ist eine hierarchische Aufgabe. Wenn das nicht passiert und die Struktur nicht passt, dann kommt der Text sofort raus. Also, weil wir wollen gute Inhalte machen. Aber es ist eben nicht, und wir haben noch mehr von diesen hierarchischen Aufgaben, ne? Auch prozessual. Wer fragt denn nach? Wo bleibt denn das? Das ist ja alles und das muss passieren. Nur wir haben das eben zumindest das Grundframework geschaffen, das auf mehrere Personen verteilen zu können. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Meine Beobachtung ist, dass Redaktionen schon krasse Sachen machen und das geil ist und das teilweise auch echt gut funktioniert. Und fast alles, was da passiert, wenn man das runterbricht, braucht es. Das machen die seit Jahrzehnten. Das sind alles Profis, machen das top. Aber diese Frage zu stellen, hey, muss denn so viel bei einer Person sein oder können wir das ein bisschen mehr verteilen? Also diese hierarchischen, diese machtvollen Aufgaben, nenne ich sie mal. Das ist einfach die Frage, die uns interessiert.
Und wenn ich dich richtig verstehe, ist der Output dann, dass man agiler ist in einer schneller drehenden Welt?
Ich würde sagen, ja, aber da kann man auch drüber streiten. Also ich hätte jetzt einfach gesagt, wenn wir mehr Leute in Rollen, in ihrer Kraft haben, selber Entscheidungen treffen zu können, ohne vorher 3 Ebenen hoch zu kaskadieren, dafür eine Woche zu warten, bis die Frage oben ist in der Hierarchie und dann brauchst du wieder 1,5 Wochen, bis dann irgendwann mal runtergeputzelt ist die Antwort und dann muss ich noch ein Meeting einberufen, 7 Mails in BCC schreiben und irgendwann darf ich anfangen. Alles polemisch. So, aber das ist natürlich brutal vereinfacht der eine Weg. Und was wir eben wollen, sind diese Wege kürzer zu machen. Also wie gesagt, dieses Thema Kompetenzhierarchie. Aber dann auch enorm hierarchisch zu sein. Du bist in dieser Rolle, du glaubst daran, du hast Informationen gesammelt. Go, triff einfach die Entscheidung und mach's. Und ist kein Chefredakteur, der dann da reingrätschen kann. Und klar hält unsere Organisation auch Menschen auf. Das ist alles nicht perfekt, ne? Aber wenn man so ein Grundframework hat, dass diese klugen, netten Menschen, die zu Hause Verantwortung übernehmen und den ganzen Tag und dann heißt es immer von irgendwelchen CEOs, diese jungen Menschen wollen keine Verantwortung übernehmen. Das ist kompletter Quatsch. Wenn man denen eine Umgebung schafft, in der die das können, in der die Entscheidungen treffen können, dass dann natürlich man viel mehr Sensoren der Veränderungen hat, aber auch sehr, sehr viele kompetentere Stellen, die reagieren können auf sich verändernde Umgebungsbedingungen. Und insofern ist das jetzt sehr theoretisch gesprochen, können das gerne challengen. Für mich schon ein Grundframework, das deutlich besser zu einer segmentierten, komplexer werdenden Welt passt. Also Facts. Weil einfach alles kleinteiliger ist, modularer ist. Wir kleine Sprints haben, wir kleine Rollen haben. Ich kann dafür auch noch ein anderes Beispiel nennen. Und zwar gab es diese Zeit vor Corona, in der wir gerade wild auf der Suche waren nach neuen Geschäftsmodellen, nach neuen Möglichkeiten, unsere Inhalte an Menschen zu bringen. Und da war der klassische Pfad, den auch ganz, ganz viele Redaktionen gehen, die Frage, ob wir nicht auf Events setzen können. Und haben wir eine Eventrolle geschaffen, sind dieses Thema angegangen. Und was dann ja 2 Wochen später quasi passiert ist, ist, dass das Thema von heute auf morgen komplett irrelevant wurde. Einfach weil sich die Umgebungsdaten geändert haben. Und was eben bei uns auf Basis dieser Rolleninfrastruktur möglich war, war, dass wir einfach sagen konnten, dass wir diese Rolle runter priorisieren können. Und bei uns haben Rolleninhaberinnen 3, 4, 5, 6, 7 Rollen inne. Und stattdessen können wir dann eine andere Rolle hoch priorisieren. Und die Rolle wird inaktiv und 2 Jahre später wird sie dann vielleicht wieder aktiv. Sprich, man hat einfach dieses Grundframework, um eine Umgebung zu bauen, wo Menschen sich stärkenbasiert und situationsbasiert entfalten und entwickeln können, ganz organisch innerhalb der Organisation.
Jetzt haben wir viel über Personal gesprochen. Dieser Baukasten, dieses Framework, gibt's dafür auch eine Anwendung, was Monetarisierung angeht? Da Monetarisierung ist immer ein Thema.
Ja, absolut. Das ist auch unfassbar wichtig, auch für uns. Ich glaube, da gibt's jetzt nicht den Grundbaukasten für, aber ich habe da eine Meinung zu. Die teile ich mal. Also grundsätzlich ist da auch wieder meine Antwort, also ich kenne die Antwort der Geschäftsmodelle der Zukunft für Miete noch nicht. Also es gibt ein paar, die sich andeuten. Ich habe ein paar Hypothesen. Gleichzeitig ist, glaube ich, die Realität, dass es die Zukunft einfach nicht gibt und wir es gemeinsam auf dem Weg rausfinden können. Und auch da wieder, wenn man eine Rollenorganisation hat mit klugen Geschäftsmodellmenschen, dann werden die da schon auf dem Weg finden. Das heißt, für mich ist immer, auch für gute Geschäftsmodelle finden, das Grundframework immer Rollen, 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 Rollen. So, aber jetzt mal konkret auf Monetarisierung gesprochen, ist alles, was ich weiß, das ist, glaube ich, häufig an Geschäftsmodellkompetenz fehlt. Also was ich beobachte in Bestandsverlagen ist, dass zwar ganz viel über Vertikalisierung gesprochen wird und das auch passiert, aber viel, und das funktioniert für manche Verlage aus meiner Sicht, aber nicht gerade für die jungen Neuen, dass dann viel zentralisiert wird in ein Abo beispielsweise, wenn wir auf die Bestandsplayer schauen, ne, da ist dann neue Produkte, aber geschäftsmodellseitig ist das alles in einem XXXXXXXXXL-Abo. So, und ein Take, den ich zur Monetarisierung hätte, ist, lass uns doch gucken, was die Produkte wirklich brauchen und Geschäftsmodelle bauen und nicht zu schnell opportunistisch werden und sagen, ey, das muss auch noch mit in unser Bestandsgeschäftsmodell und wir können nur ein oder zwei Geschäftsmodelle gleichzeitig. Nee, lass uns mal 7 oder 8 unterschiedliche Geschäftsmodelle gleichzeitig ausbalanciert voreinander sich schützen. Weil das ist oft so, häufig hat man ja auch schon beobachten können, dass das versucht wird. Und dann nach so 2, 3 Jahren, wenn das nicht sofort fliegt, dann wird es reintegriert, zu einem Ressort gemacht und dann irgendwie doch ins Gesamtabo reingebandelt. Und das finde ich einfach ein bisschen schade. Das heißt, da ist einfach für mich dieses Thema Geschäftsmodellkompetenz und diese Resilienz durchzuhalten, dass Geschäftsmodelle Jahre brauchen, bis sie sich entwickeln. Und da auch wieder zu sagen, hey, ich schütze das Neue vor der Bestandsstruktur, vor dem Opportunismus der Bestandsstruktur, den ich total nachvollziehen kann. Aber wir brauchen halt auch nicht opportunistische Räume, die sicher sind und die auch mal 2, 3 Jahre sicher sind. Ne? Das heißt, da sprechen wir jetzt wieder über Struktur. Ganz konkret, aufs Operative bezogen, ist alles, was ich weiß, das Mischmodell mit den klassischen Modellen, glaube ich, das ist was für die meisten trägt, worauf wir auch setzen. Ich glaube dran, dass es gut tut, auch als junge Medienorganisation streng zu sein und nicht quer zu finanzieren oder nicht zu sehr quer zu finanzieren, sondern die eigenen Inhalte ernst zu nehmen und die zu monetarisieren und nicht da irgendein Agenturgeschäft, weil da ist dann einfach, was glaube ich häufig passiert, wieder die Falle des Opportunismus. Wenn dann das eine auf einmal so ein tolles Geschäftsmodell ist, dann wird der Journalismus auf einmal zu Content Marketing und kein Journalismus mehr. Und auch da gibt es, glaube ich, einfach Strukturen, sich selber zu schützen, den Journalismus direkt zu finanzieren. Und dafür gibt es einfach ein paar Modelle, die toll sind. Direkte Nutzerinnenfinanzierung zum Beispiel. Und gleichzeitig, ich bin Fan von der Nutzerinnenfinanzierung, das ist klar. Ich bin Fan von ganz, ganz vielen untervertikalisierten Untercommunities, wo wirklich die Mehrwerte dieser Marke bezahlt werden und nicht irgendwas drumherum. Und gleichzeitig ist die Realität, die ich kennengelernt habe, dass einfach ein sauberes, stabiles Modell mit den klassischen, auch so unbeliebten alten Monetarisierungsformen einfach das ist, was aus meiner Sicht am stabilsten ist. Und es geht aus meiner Sicht um Stabilität. Es geht darum, Journalismus zu finanzieren, unabhängig zu halten. Und das ist für mich das oberste Ziel. Und dann glaube ich aber gleichzeitig auch noch, es wird einerseits eben diese Vielehändigkeit an Geschäftsmodellen geben müssen, vermisse ich riesig in Verlag, das auszuhalten, gleichzeitig zu balancieren, unterschiedliche Geschäftsmodelle zu betreiben und einzelne Wetten groß zu machen. Genau, das glaube ich, ist so das Allerwichtigste.
Martin, aus dir sprechen ja 2 Perspektiven. Zum einen hast du schon viel Beratungsleistung gemacht für Unternehmen und zum anderen ist eben die neue Narrative, die knapp 2-stellig an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist. Kann denn, was ihr bei euch macht, im Großen funktionieren, wenn ich ein riesen Medienunternehmen bin mit 100 Mitarbeitern, mit 1000 Mitarbeitern und so weiter? Klappt das dann auch noch? Ist das realistisch?
Eben, weiß ich nicht. Also die konkrete Antwort bin ich schuldig. Also wir sind mehr als 20 mittlerweile, ist immer noch sehr, sehr klein und schwierig zu extrapolieren auf riesige Bestandsstrukturen. Ne? Für mich ist eine Frage, können sich Bestandsstrukturen eigentlich verändern? An manchen Tagen glaube ich dran, an traurigen Tagen glaube ich nicht dran. kommt immer darauf an, wie gut ich gerade eingebettet bin in eine sichere Grundstruktur. So, das ist die eine Frage. Und dann glaube ich, gibt es einfach ganz, ganz viele Beispiele, die loslaufen und das schon zeigen. Ich glaube, da ist das Team als Entität, als Einheit ein spannendes. 7 Leute, 5 Leute, 10 Leute, Team, Führungskraft, die da Bock drauf hat und in dem Team dann diese neuen oder sogenannten neuen Strukturen oder diese anderen Strukturen, ich will es gar nicht gegeneinander ausspielen, mal zu etablieren. Das ist was glaube ich immer geht, weil man hat auch in großen Organisationen einzelne Entitäten. Und wenn ich jetzt noch nachdenke, Verlagsstruktur heißt ja eine radikal vertikalisierte Struktur, also ganz, ganz viele einzelne Entitäten, dann glaube ich einfach dran, lass uns doch die Realität mal nehmen und das zerstückeln. Und wir haben ja auch kleinere Arbeitseinheiten, die wir so umbauen können. Und was ich auch sagen will, nicht für alle Einheiten, nicht für alle Teams ist dieses Grundframework, das ich skizziert habe, das Richtige. Auch wahrscheinlich nicht das Effektivste. Und ich will einfach, also da will ich einfach auch zu organisationaler Vielhändigkeit oder dafür plädieren. Es ist egal. Also ich glaube, dieses Modell ist ein bisschen wahrscheinlicher, dass es reagieren kann auf neue Umgebungsbedingungen. Ich glaube, es ist ein bisschen wahrscheinlicher, dass es menschenwürdig oder dem Menschen und seinem Naturellen näher kommt. Aber grundsätzlich sollte diese Organisation alles haben, um ihre Ziele erreichen zu können. Und es kann auch ertragen werden, wenn eine Einheit mal so geht, ein Team so und eins so. Aber was ich sehe, ist, dass schon eine Sehnsucht da ist, Arbeit so neu zu denken. Und dann ist es ein riesiger, langer Transformationsprozess, an den ich an manchen Tagen, das habe ich schon transparent gemacht, glaube. Und an manchen Tagen leider nicht.
Lass uns noch kurz einen Blick in die Zukunft werfen oder eine Wahrscheinlichkeit für die Zukunft formulieren. Gerade wenn es um Medienunternehmen geht, die einfach hart zu kämpfen haben, weißt du selber, Zielgruppe, alles verändert sich, New Work, Technologie, was auch immer. Was braucht es denn aus deiner Sicht unbedingt, um in der Zukunft Bestand zu haben, um eine krisenfestere Medienorganisation zu bauen?
Ich kann immer nicht so gut übers Was sprechen. Also dieses in 10 Jahren, ob jetzt KI wichtig ist, ob dieses Format wichtig ist. Ich glaube, das ist scheißegal. Ich glaube, auch Format-Brainstormings sind egal, weil die Formate, die es in 10 Jahren braucht, sind wieder komplett andere. Sondern ich glaube eben, die Realität ist, die wir sehen. Mediennachfrage wird nicht weniger, sondern mehr. Diese Welt wird segmentierter, neue Player kommen dazu, aber es ist keine schlechte oder keine grundsätzlich schlechte Umgebung. Ganz, ganz viele Herausforderungen und Gefahren brauchen wir nicht drüber sprechen, ne? Aber ich glaube halt einfach an ein super diversifiziertes Medienökosystem mit gemeinnützigen Unternehmen, die nicht for profit handeln, also auch eine andere Form von Geschäftsmodellen haben. Ich glaube an neue Geschäftsmodelle und Co. Was ich durchsetzen will, sich das heute zu fragen, ist vielleicht fair, aber interessiert mich ehrlicherweise und ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, eine Wie-Kompetenz. Also, was ich aber beobachte, operativer Trott, operativer Alltag, wir müssen jeden Tag Output liefern. Das ist einfach ein ganz wichtiger Teil in Medienorganisationen und ich verstehe das auch. Wenn ich es mir aussuchen könnte, 5% oder 10% mir zu geben, der Arbeitszeit, über das Wie nachzudenken, über wiederkehrende Prozesse, wie wir die umgestalten können, menschenwürdiger, wie wir wahrscheinlich machen können, dass Menschen auf Beobachtung reagieren können und was umsetzen können. Diese Verschiebung, also eine Wie-Kompetenz in Verlagen, das ist, glaube ich, das, was interessant ist, weil dann, also man kann echt schlecht in die Zukunft schauen, aber dann können wir damit umgehen und wir müssen es gar nicht versuchen, sondern wir können eben gucken, natürlich wird es automatisierte Aggregatoren geben und natürlich kann das auch von Bestandsverlagen kommen, aber es kommt nicht drauf an, weil es wird auch manuell betriebene Kleinst-Boutique-Magazine geben und es wird alles geben. Das deutet sich ja schon an und es wird wilder. Und da einen Platz zu finden oder viele Plätze zu finden mit seiner Medienorganisation, wird halt einfach wahrscheinlich, wenn ich eine Wie-Kompetenz habe, also Prozesse, um da drin Plätze zu finden, zu reagieren und Co. Und deswegen das Wort Wie statt Was, also nicht drüber nachdenken, was wir machen, weil es alles egal, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ob wir jetzt KI brauchen. Brauchen wir aber auch nicht, eben beides. Kommt drauf an, welcher Verlag man ist und was man will. Aber wie brauchen wir? Und davon ein bisschen mehr. Und das wäre so die Verschiebung, die mich interessiert oder für dich plädieren würde.
Absolut. Dann gehe ich hier raus mit der Frage, wie? Wie mache ich etwas und wie bestreite ich heute noch den Tag? Auf jeden Fall sage ich danke, Martin, dass du mich hier besucht hast und deine Gedanken mit mir und dann auch mit der Audience geteilt hast.
Hat riesig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich fand das Gespräch mit Martin sehr erfrischend, um mal einen neuen Blick auf etablierte Strukturen zu werfen. Das ist ja nicht immer so leicht und eigentlich denkt man auch viel zu wenig darüber nach. Und wie geht's dir damit? Mehr Infos zu den Ansätzen, von denen Martin gesprochen hat, findest du auf der Webseite der Neuen Narrative. Den Link packe ich selbstverständlich in die Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle den Podcast doch in deinem Bekanntenkreis weiter. Damit machst du mir auf jeden Fall eine Riesenfreude und ich freue mich, wenn die Community wächst. Im Sinne dieser Ausgabe wünsche ich dir heute nicht nur viel Erfolg bei allem, was du tust, sondern ich wünsche dir auch viel Erfolg bei allem, wie du es tust.
Das waren deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.